Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Neue Technologien, die sich am Horizont abzeichnen und einen gruseln lassen, sind keine Erfindung erst unserer Epoche. So wie wir heute die Vorstellung spooky finden, bekannte Schauspielerstimmen dank KI Texte lesen zu hören, die sie gar nicht eingesprochen haben, oder ihre Körperbewegungen vollziehen zu sehen, für die kein Dreh nötig war, so verstört zeigte man sich vor 100 Jahren davon, dass man bei der BBC neuerdings bereits verstorbenen Personen des öffentlichen Lebens lauschen konnte, von denen zu Lebzeiten Tondokumente mitgeschnitten worden und in ein Archiv gewandert waren. Zur Versachlichung erläutern die Altonaer Nachrichten vom 6. Oktober 1925 erstmal die technischen Voraussetzungen für dieses Verfahren. Es liest Rosa Loy ganz leibhaftig und nicht KI-generiert.
Die Stimmen der Toten. Man ist von der modernen Technik einiges gewöhnt. Und in dem Zeitalter, in dem das Fernsprechen zu den täglichen Bedürfnissen gehört, das Fernsehen sich aber anscheinend seiner Verwirklichung mit raschen Schritten nähert, überrascht den blasierten Zeitgenossen kaum noch irgendwas. Wenn man aus Quecksilber Gold, aus Blei Quecksilber und aus der Luft Chilisalpeter macht, dann gibt es überhaupt keine Unmöglichkeiten mehr. Und doch kann man sich eines gewissen unheimlichen Gefühls nicht erwehren, wenn man von den neuesten Plänen der englischen Rundfunkgesellschaft, der British Broadcasting Company, liest. Das British Museum besitzt eine verhältnismäßig alte Sammlung von fotografisch, später wohl mit dem Grammophon aufgenommenen Ansprachen, die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für die Zwecke dieses Archivs gehalten haben. Es hat sich jetzt entschlossen, Platten der BBC für die drahtlose Verbreitung zu überlassen. Der englische Rundfunkhörer, der vor einigen Monaten das Vergnügen hatte, den Nachtigallengesang in den Wäldern von Kent nicht zu hören, die Nachtigall lehnte es ab, selbst der schönsten Lockung des von Damenhand gespielten Cellos zu folgen, vielleicht war sie mit dem vorjährigen Honorar unzufrieden. Darf sich also nunmehr darauf freuen, in kurzer Zeit Lord Roberts, Tolstoy, Tennyson, ja sogar die alte Queen Victoria im Kopfhörer oder mit den nötigen Verzerrungen im Lautsprecher zu hören. Die Sache ist dabei im Grunde genommen zu ernsthaft, um nur ironisch behandelt zu werden. Denn es handelt sich hier wirklich um beinahe unfassbare Ausblicke, die es einer nur bedauern lassen, dass Edison den Phonographen erst zu einer Zeit erfand, in der so viele Persönlichkeiten von Bedeutung nur mehr der Geschichte angehörten. Was gäbe man heute darum, etwa einer Predigt von Luther, einem Kolleg von Kant oder Helmholtz lauschen zu dürfen? Die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Schrift, die den eigentlichen Reiz des Autographensammelns ausmachen, erschließen sich eigentlich nur dem wirklichen Graphologen. Das Persönliche aber, das in der Stimme liegt, spricht im wahrsten Sinne des Wortes viel unmittelbarer und rascher zu jedem Hörer, auch wenn diesem das letzte, der unmittelbare Kontakt durch das Auge fehlt. Die technischen Möglichkeiten sind vorhanden. Allerdings wird man, was die Toten anlangt, leider nicht sehr weit zurückgehen können. Denn der erste Edisonsche Phonograph, der etwa zu Anfang der 80er Jahre reif geworden war, arbeitete mit einem von der Hand auszuspannenden Blatt Zinnfolie, auf das der Schreibstift die Zeichen in nach heutigen Begriffen ziemlich verwachsener Form eindrückte. Überdies war es schwer, das weiche, lose Metallblättchen so aufzubewahren, dass die Eindrücke nicht wieder ausgelöscht wurden. Und es gibt heute wohl nirgendwo, nicht einmal in den Archiven von Schenectady, in den Werken Edisons, eine Aufnahme aus jenen Jahren, die überhaupt noch zu verstehen wäre. Auch die erste grundsätzliche Neuerung, die Einführung der Wachswalze, die ziemlich rasch erfolgte, hat daran nicht viel geändert, denn deren Wiederholung in kaufmännisch verwertbarem Maße begegnete und begegnet noch heute Schwierigkeiten, die erst Berliner mit dem Übergang zur flachen Platte überwand. Erst seitdem diese in hart verstelltem Kupfer abgeklatscht und dann mit ebenfalls galvanisch angefertigten Metallstempeln übertragen wird, ist die Anzahl der Abdrücke, die man gewinnen kann, praktisch unbegrenzt geworden. Die Archive unserer Grammophonfabriken bergen auch Hunderte und Aberhunderte von Platten, die uns die Stimmen längst verstorbener Persönlichkeiten übermitteln. Nur handelt es sich dabei, angesichts des Zwecks dieser Fabriken leicht begreiflich, meist um Künstler.
What's really interesting though, that I don't know how many people picked up in terms of Paul Newman and I, is that when we did Butch Cassidy, initially he was offered the Sundance Kid. And I was going to be Butch Cassidy. And then I met with the director, and when I met with George Roy Hill, I said, well, yeah, I could do that, but I'm much more drawn to the Sundance Kid. And he got convinced of that. So I played Sundance. So they switched the title. It was originally going to be the Sundance Kid and Butch Cassidy.
Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Thank you.